Heute ist Freitag, der 9. Januar. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. In Minneapolis, da hat ein ICE Agent eine Frau erschossen. Was wissen wir darüber und wie entlarven wir die Propaganda von Trump? Dazu gleich mehr. Ja, und dann geht's weiter mit Trump, und zwar mit seinen Plea nach dem Angriff auf Venezuela und welches Land er als nächstes auf der Liste hat. Dann schauen wir nochmal nach Berlin. Da steht der Bürgermeister der Stadt nämlich gerade sehr in der Kritik, weil er Tennis spielen war, als alle anderen in der Kälte saßen. Und dann die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, bevor wir mit Minneapolis starten, habe ich noch eine kleine weitere Ankündigung. Letzte Woche habe ich euch ja schon erzählt, dass man mein Buch vorbestellen kann und dass es das auch signiert gibt. Das gibt es auch weiterhin, wenn der rechte Rand regiert. Ich habe das Gefühl, vor allem in diesen ersten, ja, 7 Tagen in diesem neuen Jahr, oder 9 Tage sind es jetzt da, ich würde es gerne zurückgeben, ob der Umtausch hier noch nicht ausgeschlossen wäre, das wäre irgendwie ganz schön, aber es ist alles etwas, womit wir rechnen können und auf das wir reagieren müssen. Vor allem dürfen wir nicht darauf reagieren, indem wir nichts tun, wegschauen oder weiterhin das Gefühl haben, dass es uns nichts angeht. Es geht uns ganz viel an. Das, was in Minneapolis passiert ist, das, was bei uns passiert, das hängt am Ende alles zusammen. Denn die autokratischen Drehbücher, die gibt es überall. Und das, was Trump macht, das wird die AfD als nächstes tun. Darüber müssen wir sprechen und was man dagegen tun kann, da gibt es ganz, ganz viel. Vor allem aus der Zivilgesellschaft, vor allem von euch. Deswegen habe ich mein neues Buch geschrieben, Wenn der rechte Rand regiert. Und jetzt kommt es quasi zu der zweiten Ankündigung. Ich gehe mit diesem Buch auf richtig große Tour durch Deutschland. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr Lust hättet, dabei zu sein. Es ist nicht nur eine Lesung, sondern es ist ganz viel mehr. Wir schauen Filme aus den Ländern, in denen ich war. Aus den USA, aus Italien und in Polen. Wir gehen zusammen zu einer reichen Magerfamilie nach Hause. Wir sind zusammen bei der Gedenkfeier von Charlie Kirk und versuchen zu verstehen, was das da alles eigentlich ist, dieser ganze Hype um Trump, diese Republikaner, die sich nicht wirklich bewegen, und das autokratische Drehbuch, was da eigentlich drin steht, was uns erwartet in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch bundesweit. Denn die AfD legt zu, sie legt zu, sie legt zu, und wir dürfen nicht mehr wegschauen. Darum geht's. Es geht um ganz viel Mut, es geht um ganz viel Haltung. Ich verspreche euch, aus jedem dieser Tourtermine kommt ihr gestärkt heraus und mit einer ganzen Portion gutem Gefühl, weil ihr dann einfach wisst, was wir machen müssen. Und das ist ganz, ganz viel wert. Am 8.4. bin ich in Köln, am 10.4. in Frankfurt, am 12.4. in Stuttgart, am 13.4. in München, am 15.4. in Osnabrück, am 19.4. in Hamburg und am 23.4. in Berlin. Ich freue mich so sehr, wenn ihr kommen wollt. Die Tickets dazu findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns sehen. Und jetzt starten wir mit Minneapolis. Ja, ihr habt es wahrscheinlich gestern mitbekommen und auch vielleicht das Video gesehen oder die Videos, die gerade im Internet kursieren, wo man eigentlich ganz genau sieht, was passiert. Ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE, also ein ICE-Agent, der hat bei einem Einsatz eine 37-jährige Frau in ihrem Auto erschossen. 3 Schüsse in den Kopf. 1 durch die Windschutzscheibe, 2 durch die Seitenscheibe. Die Frau wurde am Kopf getroffen und im Krankenhaus später für tot erklärt. In diesem Video sieht man eigentlich ganz gut, was passiert ist. Dass der Mann seitlich vom Auto stand, die Frau losgefahren ist. Sie hat versucht, ein anderes Auto zu blockieren, also in einen Eingriff der ICE-Einwanderungsbehörde reinzugehen. Ihr kennt die alle auch aus Videos. ICE, das sind die Agenten, die die Straßen unsicher machen, so kann man sagen, in den USA. Sie erinnern an, ja, längst vergangene Zeiten aus Deutschland, könnte man auch fast sagen. Sie holen Menschen aus ihren Häusern, Menschen aus ihren Autos, Menschen von ihrer Arbeitsstelle und bringen sie aus dem Land hinaus. Erst werden sie eingesperrt und dann abgeschoben. Das alles ist schon gruselig genug. Ja, und Renee Good ist Mutter eines 6-jährigen Sohnes und wollte helfen. Sie hat sich mit ihrem Auto in so einen Einsatz dazwischen gestellt. Und als ein Beamter auf sie losging, wollte sie wegfahren. Und in diesem Moment, als sie weggefahren ist, hat der ICE Agent 3-mal auf sie geschossen und getroffen. Es gibt ein weiteres Video, das mich ganz betroffen gemacht hat. Und zwar sieht man dort das Auto, das dann in der Fahrt zum Stehen gekommen ist, weil Renee hinter dem Steuer nicht mehr fahren konnte. Ein Arzt steht an der Seite und möchte durch, um ihren Puls zu fühlen, um ihr zu helfen. Und er wird nicht durchgelassen. Ein Krankenwagen kommt 15 Minuten später und auch der wird blockiert. Erst im Krankenhaus wird dann der Tod festgestellt. Ich muss wirklich zugeben, dass ich schon viel erlebt habe, was die USA angeht. Ich war selber da, ich habe ja viel dazu recherchiert und auch ein Buch darüber geschrieben. Und ich merke, wie nah mir das geht. Vor allem dieser Fall, denn ich glaube, dieser Fall kann zu einem Kipppunkt in der Geschichte werden. Er erinnert an George vor allem, weil der Mord von George Floyd nur eine Straßenecke weiter passiert ist in Minneapolis. Und diese Bilder, die bekommt man nicht aus dem Kopf von einem ruhigen ICE Agent, der einfach dann von der Stelle geht und man nicht das Gefühl hat, dass er weiß, was er getan hat oder denkt, es wäre in Ordnung, was er getan hat. Was erwartet man von einer Regierung, wenn so etwas passiert? Man erwartet, dass die Regierung sagt, dass ermittelt wird gegen den ICE Agent. Es ist aber was anderes passiert. Es gab eine Pressekonferenz von der Heimatschutzministerin Christine Norim. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, denn nach all diesen ICE-Einsätzen, die in der Kritik steht, steht sie immer wieder vor der Kamera und verteidigt ICE und sagt, dass genau die das Richtige machen, dass sie vor linkem Terrorismus schützen, dass Aktivistinnen gefährlich sind, dass die sich zusammenrotten und ICE-Agents angreifen und dass dagegen alles getan werden muss, dass die wirkliche Gefahr in diesem Land von Migration und sogenannten Aliens, also illegalen Einwanderern, ausgehen würde. Und genau das Gleiche hat sie dann auch in dieser Pressekonferenz erzählt. Wir hören mal rein.
The Trump administration is using every single tool that we have to protect the American people. Sanctuary policies, whether they're here in New York City, whether they're in California, Illinois, or Minneapolis, if you are a criminal, illegal alien, we are coming to get you. We will arrest you. We will bring justice, and we will also bring safety to the American people. We are warning anyone, if you think you can harm an individual, a citizen of the United States, or a law enforcement officer, we will find you and bring you to justice. If you lay a finger on one of our officers, we will catch you, we will prosecute you, and you will feel the full extent of the law.
Sie sagt also, die Frau habe versucht, die Beamten zu überfahren und das Auto als Waffe benutzt. Menschen werden dafür trainiert, ihr Auto als Waffe zu benutzen. Ja, nur sieht man auf den Videoaufnahmen diese Erklärung nicht so wirklich. Und auch Donald Trump, der hat sich unmittelbar auf Truth Social gemeldet und gesagt, er hat sich das Video angeguckt und den Schützen verteidigt. Und zwar, dass das Notwehr gewesen wäre, dass es eine radikale linke Gewalt- und Hassbewegung geben würde, die für die Eskalation verantwortlich wäre. Und hier müssen wir einmal ganz genau aufpassen. Trump macht aus einer Tötung durch ICE Propaganda. Ein tödlicher Schuss wird zur Heldengeschichte der Sicherheitskräfte umerzählt. Die Schuld der staatlichen Gewalt wird einer toten Frau zugeschoben. Der Fall dient damit als Bühne, um Migration, Protest und linke Feinde zu dämonisieren. Die Regierung nutzt den Schock des Ereignisses, um Angst zu schüren, ICE zu legitimieren und ihre extreme Migrationsagenda durchzusetzen. Das ist nichts anderes als ein autoritäres Drehbuch, das wir weltweit kennen. Es ist nichts anderes als ein klassisches Muster autoritärer Propaganda, auf das wir nicht hineinfallen dürfen. So sieht es auch der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey. Der hat sich auch dazu gemeldet und gesagt, das hat sich da nicht um Notwehr gehandelt. Und er hatte ganz offene Worte auch.
To ICE, get the fuck out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. People are being hurt. Families are being ripped apart. Long-term Minneapolis residents that have contributed so greatly to our city, to our culture, to our economy are being terrorized, and now somebody is dead.
Ja, von einem Politiker zu hören, verpisst euch aus meiner Stadt. Ich glaube, das sind die richtigen Worte für diese Tat. Und auch der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, der findet auch deutliche Worte. Der wirft der Trump-Regierung vor, dass sie solche Konflikte absichtlich provoziert. Er sagt, die Art der Regierungsführung wolle nur Angst und Schlagzeilen erzeugen. Ja, Menschen sind danach auf die Straße gegangen, protestierten am Tatort und forderten den Abzug der Bundesbeamten. Und was darauf folgt, dass Menschen jetzt auf die Straße gehen und sich beschweren, das hören wir in dieser Drohung von Christine Norim.
You know, people need to stop using their vehicles as weapons. This domestic act of terrorism to use your vehicle to try to kill law enforcement officers is going to stop. And I'm asking the Department of Justice to prosecute it as domestic terrorism because it's clear that it's being coordinated. People are being trained and told how to use their vehicles to impede law enforcement operations and then to run over anybody who gets in their way while they go out there and try to disrupt peace and public safety. And Americans deserve better.
Sie sagt also ganz klar, wer sich gegen ICE wendet, wer sich gegen die Regierung wendet, wer sich gegen die Polizei wendet, die so etwas tut, die wird bedroht. Die fühlt sich unsicher in diesem Land und muss sich auch unsicher fühlen. Auch das ist Teil eines autoritären Drehbuches und nicht normal. Ich möchte behaupten, das kann ein Kipppunkt in der Geschichte der USA sein, wenn die Menschen jetzt aufstehen. Ein Gedanke noch zum Schluss, der mich seit gestern sehr, sehr stark bewegt. Wir reden über Trump, wir reden über Christine Noem, wir reden über J.D. Vance, all die reagieren darauf und das verwundert uns ja eigentlich nicht, denn das tun sie immer und eine Schlagzeile jagt die nächste und wir wissen, wie sie agieren und wir wissen, wie autoritäre Drehbücher funktionieren. Das, was aber besonders schlimm daran ist, sind die Menschen, die das mittragen. Zum Beispiel die republikanischen Abgeordneten, die sich nicht rühren, die nichts dagegen tun, die eine Stimme haben, die gewählt sind vom Volk, die sich Trump unterordnen. Und das sind Mitläufer. Und wenn man zum Mitläufer wird, wenn es immer mehr Mitläufer gibt, dann sehen wir auch, was in der Geschichte passiert, denn auch das kennen wir aus der deutschen Vergangenheit. Ja, wenn das nicht alles schon genug wäre, reden wir natürlich auch nochmal über Venezuela und was da alles so weiter passiert. Das ist jetzt knapp eine Woche her und Trump, der hat schon neue Pläne, welche Länder er jetzt noch so angreifen könnte. Eines der Länder dabei ist Kolumbien. Dem hat Trump bereits massiv gedroht und das Land sowie den Präsidenten Petro als krank bezeichnet. Trump warf ihm vor, dass er gerne Kokain produziert und es in die USA verkauft. Trump ging auch noch weiter und erklärte, dass Petro das nicht mehr lange machen werde. Auf die Frage, ob auch ein Militäreinsatz gegen Kolumbien in Frage komme, da hat er geantwortet, dass das möglich sei. In Kolumbien hat das natürlich für große Angst gesorgt. Viele Menschen dort fühlten sich an die spanische Kolonialzeit zurückerinnert. Präsident Petro rief deshalb zur landesweiten Demonstration für die Souveränität seines Landes auf. Tausende Menschen gingen in Städten wie Bogota oder Cali auf die Straße. Am Donnerstag wurde dann bekannt, dass Trump und Petro telefoniert haben. Nach dem Telefonat schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, dass es ihm eine große Ehre gewesen sei, mit Petro zu sprechen. Er hat den kolumbianischen Präsidenten sogar ins Weiße Haus eingeladen. Ein Termin für das Treffen in Washington steht aber noch nicht fest. Petro sagte nach dem Gespräch, dass Kolumbien nun erst einmal wieder beruhigt sei. Das hängt auch damit zusammen, dass Petro Trump Daten vorgelegt hat, die den Fortschritt im Kampf gegen Drogen belegen. Ja, aber Kolumbien ist nicht das einzige Land auf seiner Liste. Grönland steht da auch noch drauf. Ja, und erklärte, das sei aus Gründen der nationalen Sicherheit notwendig. Dänemark könne die Sicherheit in der Arktis nämlich nicht mehr gewährleisten. Seine Sprecherin im Weißen Haus sagte sogar, dass ein Kauf der Insel aktiv diskutiert wird. Sie schloss auch militärische Gewalt nicht explizit aus. Falls ihr euch fragt, was Dänemark mit Grönland zu tun hat, Grönland gehört zu Dänemark. Und auch wenn sich Grönland seit 1979 selbst verwaltet, ist es weiterhin Teil von Dänemark und damit auch Teil der NATO. Zum ersten Mal hat Trump bereits 2019 erklärt, dass er Grönland eigentlich kaufen will, arktischen Meer, und da können dann eben neue Handelsrouten entstehen. Das ist ein weiterer Punkt, vor allem auch, weil man daraus dann auch einen Militärstützpunkt machen kann. Den hat die USA nämlich auch schon seit dem Kalten Krieg. Von da aus können sie unter anderem den Weltraum und Raketenstarts verfolgen. In Europa machen sich alle große Sorgen. 7 europäische Staaten haben bereits eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht und auch Bundeskanzler Friedrich Merz hat diese unterschrieben. Ja, und gestern ist dann aber auch noch bekannt geworden, dass US-Außenminister Rubio sich mit Vertreterinnen aus Dänemark treffen will. Das bedeutet also, Trump lässt nicht nach und auch das darf uns nicht mehr erschrecken. Denn genau das machen Autokraten, sich andere Länder unter den Nagel reißen, vor allem um davon abzulenken, dass die Politik in ihrem Land gar nicht so gut sind. Denn die Zustimmungswerte von Trump sind auf dem niedrigsten Niveau seit seiner Amtszeiteinführung. Das bedeutet, er muss die Menschen hinter sich versammeln. Und da kann man ganz gut ablenken. Vor allem kann man seine Macht ausweiten. Das, was ein Autokrat will, ist Macht und Ego. Und genau das sehen wir hier. Jetzt schauen wir mal zu uns nach Berlin. Da gibt es nämlich Kritik an dem Berliner Bürgermeister Kai Wegner. Ihr wisst, da gab es einen Anschlag auf das Stromnetz im Südwesten von Berlin und dazu kam es dann am Wochenende zu einem Stromausfall. Etwa 100.000 Menschen sind davon betroffen und erst am Mittwoch hatte der Großteil der betroffenen Menschen wieder Strom. Ja, wer an dem Anschlag auf das Stromnetz wirklich schuld ist, das ist jetzt nicht abschließend geklärt, aber eine linksextreme Vulkangruppe, so nennen sie sich, haben sich in einem Bekennerschreiben an die Sicherheitsbehörden gewandt und gesagt, wir waren das. Ja, um den Stromausfall schnell in den Griff zu bekommen, hat Bürgermeister Wegner erklärt, dass er am Sonntag im Büro gewesen sei und er sagt, er habe dort den ganzen Tag alles koordiniert. Jetzt gab es aber Berichte, dass er am Samstagmittag beim Tennisspielen war. Und seine Tennispartnerin war seine Lebensgefährtin, die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch. In Berlin hat das nun eine politische Debatte ausgelöst. Die Opposition übt scharfe Kritik am Verhalten des regierenden Bürgermeisters. Die Grünen erklärten, viele Menschen seien während des Stromausfalls in einer Notlage gewesen. Und FDP und AfD fordern seinen Rücktritt und werfen ihm vor, die Öffentlichkeit falsch informiert zu haben. Auch aus den Reihen des Koalitionspartners der SPD kommt Kritik. Sie sagen, das Verhalten sei unwürdig. Wegner, der verteidigt sich, da hören wir mal rein.
Habe dann irgendwann gesagt, ich brauche kurz eine Pause. Ich muss meinen Kopf frei kriegen. Und das kann ich am besten mit Sport. Ich habe dann eine Stunde Sport gemacht und bin danach sofort wieder an mein Telefon gegangen in mein Büro und habe weitergearbeitet. Ich war auch dort übrigens auf der Anlage jederzeit telefonisch erreichbar.
Ja, beim Sport bekomme ich auch immer den Kopf frei. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Rücktrittsforderungen lehnt er ab. Das ist eine Debatte, die geführt werden muss, denn ein Politiker muss ehrlich sein und auch seine Meinung ehrlich vertreten und sagen, wo er ist. Vor allem, wenn Menschen in Kälte und in Dunkelheit sitzen und er Tennis spielt. Dass das zu Gefühlen kommt bei Menschen, die nachvollziehbar kritisch sind, das ist richtig. Aber es einfach ehrlich zu sagen, wäre die beste Lösung gewesen. Ob ein Rücktritt dafür wirklich notwendig ist, das kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Wir werden es sehen, wie es weitergeht im Abgeordnetenhaus, denn da gibt es auch eine Wahl im September und das könnte jetzt eine politische Belastung für ihn werden. Die Good News, die kommen aus Hessen. 247 neue Start-ups wurden da gegründet. Das ist ein Plus von 29% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark sind die Entwicklungen im Rhein-Main-Gebiet und in Frankfurt und in Darmstadt. Und das ist richtig schön, weil eigentlich kann man sagen, ja, Neugründungen waren eigentlich bundesweit richtig, richtig gut. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen. Es gibt neue Unternehmen, die sich mit Software und Medizin auseinandersetzen, mit künstlicher Intelligenz und die einfach über die Zukunft nachdenken. Das ist so toll an Start-ups und darum ist das eine richtig schöne Good News jetzt zum Wochenende. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und ich freue mich über jedes Buch, das ihr bestellt. Und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns auf der Tour in diesem Jahr sehen. Es ist so viel los, wir müssen drüber reden. Seid dabei, ich freue mich. Und am Montag hören wir uns ja wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.